Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, jetzt habe ich extra auch laut für dich geklickt.
Ja, sehr gut, damit, jetzt habe ich es auch gehört.
Damit du deinen Einsatz nicht verpasst. Aber wahrscheinlich wird die Hörerschaft das Klicken gar nicht hören, weil ich das rausschneide. Ich schneide ja den Anfang immer noch ein wenig raus.
Böser Bube.
Ja, ja, ich habe in der letzten Folge auch ein bisschen geschnitten. Da hatten wir doch teilweise so ein paar lange Denkpausen drin und so ein bisschen peinliche Stille in irgendwelchen Passagen. Und da habe ich mir dann mal die Freiheit... erlaubt. Ich hab das
Schneiden kannst du dir eigentlich sparen, weil...
Na, das funktioniert nicht ganz so sauber bei unserem Dienst, den wir verwenden. Der schneidet...
Nee, ich meine, die meisten
Podcatcher,
Player, die unsere Hörer verwenden, haben ja wahrscheinlich ein Feature, um diese unerwünschten oder diese längeren Pausen halt automatisch zu skippen. Und ich nutze das ja auch bei mir.
Ja, aber du
von daher
musst ja nicht immer
nicht
von uns auf andere schließen, dass alle Hörerinnen und Hörer dementsprechend so modern unterwegs sind. Weil wenn ich in meine Statistiken oder in unsere Statistiken schaue,
ja sehen,
hören auch ganz viele Hörerinnen und Hörer das Ganze noch über die Webseite. Und da funktioniert das Feature ja nicht.
Da funktioniert es nicht, nein.
Weil die Webseite kann schon einiges. Da haben wir zum Beispiel auch die Kapitelmarkenimplementierung drin. Das geht auch über den Player. Das ist alles toll und alles ganz schön, aber diese Stille automatisch entfernen oder diese Denkpausen automatisch entfernen, das funktioniert so noch nicht. Und deswegen bin ich in der letzten Sendung mal so ein bisschen grob durchgegangen. Man sieht es ja ganz schön an den Audioausschlägen, wo jetzt nichts ausschlägt, dann kann man aber mal so ein bisschen reingehen und rausschneiden. Und alles, was so ein bisschen dramatisch lang war, das habe ich dann mal ganz grob rausgeschnitten, ja. Mache ich eigentlich sonst selten. Aber in der letzten Sendung hatte ich das Gefühl, dass wir so ein paar Längen drin hatten. Ja.
Ja, kann sein. Ich versuche ja auch mittlerweile eher eine Pause einzulegen, als vielleicht dann, aber denkbar.
Also lieber eine Pause, als dummes Zeug zu erzählen.
Zum Beispiel,
böse Zungen würden behaupten, dann sollten wir gar nicht erst einen Podcast
nicht,
aufnehmen.
Das, einmal das und zweitens funktioniert nicht ganz so gut. Ja, ist trotzdem genug Müll drin, ja.
So ist es. Aber ich sag ja immer, solange die Hörerzahlen oder die Downloadzahlen stimmen, ist mir das relativ egal. Oder ich möchte mal...
Ja, beziehungsweise das Feedback halt noch so gut ist, ja.
Das ist ganz bis jetzt noch ganz positiv. Das bisschen Feedback, was wir bekommen, ist noch relativ positiv. Im Durchschnitt.
Aber ich halte mich dann immer so an die Aussage, wie gesagt, gemeckert wird ja schnell und viel und teilweise auch laut. Ja, und kräftig und schön ausgeschmückt. Und Lob kommt ja eigentlich eher selten an, ja. Von daher.
Du meinst, nicht gemeckert ist genügend gelobt, oder wie man so schön sagt, ja.
Genau.
Kann man so natürlich auch sagen. Stimmt. Ja, aber es ist ja allgemein in der Podcast-Szene so, dass das Feedback aus der Hörerschaft relativ gering ist. Also da jammern ja viele Podcast-Creator oder Podcaster drüber, dass das Feedback immer relativ gering ist, zumindest wenn man sich Downloadzahlen anschaut, im Verhältnis zu den Downloadzahlen.
Ja, und wie eben von mir schon gesagt, es wird mal schneller gemeckert, ja, wenn einem was nicht passt oder auch wenn man einen Fehler gemacht hat, ja, dass man korrigiert wird, was ja eigentlich ganz schön ist, ja, weil, wie gesagt, wenn man was falsch hat oder so, dass dann jemand das ein Feedback gibt, ja, und das richtig stellt oder da einen darauf hinweist, ist ja sehr nett. Aber ansonsten, wenn es gut läuft, in Anführungszeichen oder so, hörst du halt eigentlich kaum was zurück, ja.
Das ist
natürlich einmal gut, ja, weil es ja im Prinzip anscheinend gut läuft. Ist natürlich auch schade, weil null Feedback oder so ist halt auch immer so eine Sache, ja. Manchmal kommt man sich dann vor, wenn wir jetzt nicht, wie gesagt, die Möglichkeiten hätten und die Statistiken hätten und wer hört uns denn und so weiter, ja, dass es dann so ein Gefühl ist, als würdest du halt ins Leere einfach reinsenden.
Ja, das stimmt. Ab und zu kommt dann mal so ein Feedback auch neben der Sendung per E-Mail etc. rein. Und deswegen finde ich es auch mal gut, wenn wir Gewinnspiele machen. Dann sieht man, da ist noch irgendwo Leben im Podcast, weil dann kommen halt E-Mails rein. Und mit diesen ganzen Einbauten der Codewörter haben wir das auch so ein bisschen bereinigt. Und jetzt haben wir da auch relativ gute und stabile Teilnahmezahlen oder ich kann jetzt davon ausgehen, dass das auch die Community ist, die den Podcast hört. Und das war auch eine gute Idee, dass wir die Codewörter jetzt eingebaut haben.
Du hättest müssen ein Codewort auf 10 Sendungen aufteilen.
Ja, aber das hätte das, er wäre eine Idee gewesen, aber naja, egal. Jetzt machen wir das mit diesem einen Codewort und
genau.
Gut ist. Ja.
Genau.
Gut, dann lass uns doch mal in die Sendung einsteigen. Und es gibt gute Nachrichten für alle Fans von Man in Black, also den Film Man in Black. Oder die Filmreihe oder das Franchise, wie man so schön neudeutsch sagt. Da sieht es so aus, dass der Herr Snyder, Christian Brenner an einem neuen Teil arbeitet. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir es mal so. Aber es sieht recht gut aus, weil es ist derjenige, der auch die letzten Bad Boys Teile oder den letzten Bad Boy Teil geschrieben hat oder wo er der Autor war. Und er hat ja halt schon öfter mal mit Will Smith zusammengearbeitet und da sieht es ganz gut aus, dass wir eventuell einen weiteren Man in Black Teil sehen werden. Freut mich.
Ich habe den letzten noch gar nicht gesehen. Ich habe es allerdings auch nicht vor, ihn zu sehen. Von daher.
Also der erste war ja nach meiner Meinung der beste, aber das ist ja oft so, dass meistens die ersten.
Aber
Teile
apropos,
die besten
wo,
sind.
Wo wir gerade über neue Teile und so sprechen, hast du es mitgeregt mit dem Lethal Weapon? Oder Lethal Weapon, je nachdem?
Ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Was meinst du
Weil
jetzt genau?
Es wird jetzt konkret. Also, was ist es, der fünfte dann oder der vierte? Vierte. Ne? Vierte?
Ich glaube, der fünfte. Der fünfte müsste das nach meiner Meinung sein.
Mel Gibson und
Danny Glover.
Genau, Danny Glover habe ich jetzt, oder es gibt jetzt hier Berichte darüber, dass Mel Gibson auch Regie führen wird, anscheinend bei dem Film. Also die Gespräche sind jetzt anscheinend sehr weit fortgeschritten und es wird sehr wahrscheinlich passieren. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Der letzte Stand der Dinge war ja so, dass die Story in Miami spielen soll dieses Mal und dass sie irgendwie eine private Detektei gegründet haben, die beiden. Sind ja dann wohl hoffentlich jetzt auch im Ruhestand angekommen, auch im Film.
Wobei Mel Gibson, glaube ich, würde es noch relativ gut hinkriegen von der Action her. Danny Glover bin ich jetzt nicht ganz so im Bilde, wie der momentan auch physisch einfach drauf ist. Wobei die mehr physische Rolle hatte ja eigentlich schon immer Mel Gibson gehabt.
Ja, ja, klar.
Aber wie gesagt, da habe ich die letzten Jahre groß nichts mitgeregt von ihm. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Aber die Kommentare waren auch in diese Richtung. Ja, zu alt, dass sie, wie gesagt, körperlich nicht mehr in der Lage dazu sind. Wobei, gerade wenn man Mel Gibson mal guckt, der ist ja anscheinend so weit noch fit und hat ja auch relativ gut gearbeitet. Oder war gut in Arbeit die letzten Jahre, entweder vor oder auch gerade hinter der Kamera.
Ich meine, man
trotz der ganzen Kontroversen bin ich gespannt drauf, ja, ob es was wird und vor allem wie er wird.
Man kann den Film ja auch so ein bisschen aus dieser extremen Action entkoppeln und man muss jetzt ja nicht so viel Physis einsetzen wie in den letzten Filmen und in den letzten drei Teilen. Jetzt komme ich selbst durcheinander, ob es nun wirklich drei oder vier Teile waren. Ich glaube, es waren drei Teile und es wäre jetzt der vierte. Mein Gott. Sie haben ja auch das Ganze zum Running Gag gemacht und wo sie dann immer wieder gesagt haben, wir werden langsam zu alt für diesen Scheiß und
genau.
Das kann man jetzt ja auch wunderbar weiterführen. Ja, also man kann auch gute Actionfilme machen, ohne dass man jetzt sich jetzt so extrem prügelt und so weiter und so fort. Also ist ja auch alles möglich. Also ich sehe dem ganz positiv entgegen.
Und wo wir gerade bei Filmnews sind und gerade auch bei Filmserien und neuen Teilen, hast du das Interview mit Macaulay Culkin mitgekriegt, wo er auf Home Alone angesprochen wurde?
Er wäre bereit für einen...
Genau, er wäre nicht abgeneigt, ja, es müsste halt passen. Und wo er das auch direkt gepitcht hat, dass er sich das vorstellen könnte, dass halt nicht mit Einbruch, sondern sein Kind ihn quasi aussperrt.
Genau.
Und er versucht halt wieder ins Haus reinzukommen und sein Kind dann die ganzen Fallen für ihn da aufstellt. Wäre ich noch nicht mal so abgeneigt, in dem Zusammenhang, ja, was ich ja auch ganz lustig fand, ist die Tatsache, dass seine Kinder nicht wissen, dass er Kevin ist. Die haben zwar anscheinend den Film, oder die kennen die Filme, oder beziehungsweise gerade seine, und den ersten haben da aber nicht den Schluss gezogen, dass er Kevin ist. Und er hat gesagt, er will das auch so lange wie möglich anscheinend noch für die offen halten. beziehungsweise es nicht erklären oder sagen, dass er Kevin ist. Fand ich auch sehr witzig, ja.
Naja gut, aber irgendwann kommt es ja raus, ne? Wenn sie dann älter sind, die Kinder, und irgendwann wird es passieren.
Ja.
Ne?
Ja.
Und irgendwann, irgendwann wissen sie dann auch, dass es keinen Weihnachtsmann gibt.
Ja.
Ja, also man könnte jetzt
auch ganz nett, ja.
Man könnte jetzt böse sein und könnte da jetzt hineininterpretieren, der gute Mann braucht Geld, weil er hat ja in den letzten Jahren auch so ein paar Probleme gehabt. Er hatte ja leider auch eine Drogenkarriere in Anführungsstrichen hinter sich und das hat wohl auch so ein bisschen zu Geldproblemen geführt, was man so lesen konnte. Ja, aber gut, sei es drum. Er scheint ja die Kurve bekommen zu haben und dass er jetzt irgendwie Geld braucht, naja, wer braucht es nicht? Ist so. Also, schauen wir mal, was uns da so erwartet.
Ja. Aber so viel zum Filmblog, ne?
So viel zum Filmblog.
Oder hast du noch was?
Wir könnten jetzt noch ein bisschen über Filme reden, aber da wir ja ausnahmsweise mal einiges im Dokument stehen haben, können wir ja eigentlich in der Sendung weitermachen. Weil, wo wir gerade bei Man in Black waren, können wir jetzt auch mal ein bisschen über Marcus Brownlee sprechen.
Was für eine Überleitung.
Mein Gott, ist farbig, der gute Mann, ist ja jetzt nicht gelogen.
Mach's nicht schlimmer.
Ja, Mr. MK.
Um welche News geht's denn?
Mr. MKBHD hat angekündigt, dass er Ende diesen Jahres die Panels-App einstellt. Da gab es
jetzt
ja auch
quasi fast
die Wallpaper-App. Panels hieß sie ja bei ihm. Ja. Und da gab es ja auch gerade beim Start große Kontroversen über diese App. Zu teuer, zu wenig Auswahl etc. pp. Und er hat es begründet, dass es zu wenig Resonanz gab, zu wenig Downloads gab. Naja gut, nach eigenen Aussagen gab es 2 Millionen Downloads. Das ist nach meiner Meinung jetzt nicht unbedingt wenig. Aber er hat sich da wahrscheinlich in seiner Welt mehr erhofft. Und ein Mann mit seiner Reichweite und ein Mann mit seinem Standing schwebt wahrscheinlich da in anderen Kategorien umher und stellt sich natürlich da auch mehr vor. Und ja, wahrscheinlich war es für ihn nicht einnahmensträchtig genug, sagen wir es mal so. Ja, war auch nicht günstig,
der Spaß. Ja, okay, ein Service, der kein Geld verdient. Ja, das kommt noch dazu, ja.
Ja.
Der Service war nicht ganz günstig. Ich denke mal, relativ wenig Abonnenten auch. Dann hat einfach der Nachschub oder generell halt irgendwie der Content gefehlt, ja, das war
ja
schwierig.
Ich meine, er hat ja einen sehr hohen Anspruch daran gehabt, was er da rausgehauen hat an Content oder an Wallpapers. Die waren ja auch recht gut und er hat ja da auch Künstler beschäftigt gehabt, in Anführungsstrichen, oder Künstler hatten ja partizipiert daran, die Wallpaper erstellt haben. Das war ja auch ein sehr hoher Anspruch, ganz klar, aber wenn man sich die Konkurrenz anschaut, wie Unsplash etc., was es da alles auf dem Markt gibt, die wesentlich günstigere Modelle haben, also Preismodelle haben, ja, dann muss man sich schon fragen, ob man da bereit ist, so viel Geld für auszugeben, weil die Konkurrenz ist sehr, sehr groß und die Konkurrenz hat auch im Bestfall viel, viel, viel mehr Auswahl.
Ja, die Konkurrenz ist im Prinzip die größte Konkurrenz ist im Prinzip das komplette Angebot an kostenlos verfügbaren Wallpaper im Internet. Und das betrifft jeden kostenpflichtigen Wallpaper-Dienst, egal ob jetzt für Telefon, für Desktop oder generell für alles auch Internet-connected. Ja. Alles, was Geld kostet, muss einen absoluten Mehrwert bieten im Vergleich zu dem, was kostenlos verfügbar ist. Und das ist gerade in dem Bereich sehr, sehr schwierig. Weil guck doch mal, du kriegst an jeder Ecke, kriegst du irgendwo kostenlose Wallpapers. Und zwar teilweise auch in einem sehr guten oder sehr gute Qualität. Gerade auch wenn du mal sagst, okay, du hättest gerne was für deinen Desktop. Du hast mittlerweile ein OLED-Panel da stehen, was auch eine ordentliche Auflösung und vor allem Qualität ja dann auch hat. Und du willst da speziell, du kriegst so viel kostenlos im Internet. Oder aber auch von Künstlern, die das hinter eine Paywall stecken, wo du aber gegen eine Spende oder auch für einen Einmalkauf oder so ein Pack bekommen kannst. Mhm. Die Konkurrenz oder der Wettbewerb ist da so groß, das ist echt schwierig. Und dann musst du natürlich dann als Anbieter, der halt dann auch da Geld sehen will dafür, echt abliefern und das ist halt schwierig, ja.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie oft der normale Anwender seine Wallpaper wechselt etc. pp.
Genau, ja, das ist es auch.
Also im Mac-Bereich unterstelle ich jetzt mal, dass die Leute etwas affiner sind, designaffiner sind und öfter mal da das Ganze gestalten oder auch das Ganze umgestalten. Aber im Windows-Bereich, das ist jetzt nur meine Interpretation, das ist jetzt nicht repräsentativ, ganz klar. Aber ich glaube, im Windows-Bereich, da sind die Leute nicht so designaffin und wechseln da jetzt nicht so oft die Wallpaper. Und wenn ich jetzt mal auf mich selbst blicke, am iPhone wechsle ich wesentlich öfter mal das Wallpaper. Am Mac zum Beispiel, das habe ich jetzt schon 3 Jahre oder so, immer wieder das gleiche Wallpaper. Und das verwende ich auch auf dem MacBook, so wie auch auf dem Desktop-Mac. Habe ich das gleiche Wallpaper, weil da brauche ich irgendwie eine Struktur und eine da will ich mich jetzt nicht umgewöhnen. Da habe ich auch ein einfarbiges, strukturelles Wallpaper, was schön ist von der Struktur, aber was jetzt nicht irgendwie eine Landschaft ist oder so, weil das macht mich ein bisschen nervös, wenn da jetzt irgendwo eine Landschaft zu sehen ist und ich habe da nur eine schöne Strukturfläche. Ja. Gut, das dazu. Hat er das Ganze eingestellt? Warum auch nicht? Ich glaube, der hat andere Einnahmequellen, die wesentlich lukrativer sind als diese App.
Ja.
Ja. Ist auch mal eine Frage der Perspektive. Andere hätten sich darüber gefreut, 2 Millionen Downloads, so und so viele Subscribers, die hätten gesagt, das ist erfolgreich. Aber wie ich es eben schon sagte, ich glaube, in seinen Kategorien, wo er unterwegs ist oder in der Größe, wo er unterwegs ist, ist das halt ein kleines Projekt und man muss sich halt von den Dingen trennen, die nicht, die nichts bringen. Ne?
Ja, kleines Projekt ist halt die Frage. Die Frage ist halt eher, was hat das Projekt für ihn an Arbeit bedeutet?
Ja.
Weil das, wir wissen alle nicht, du hast es schon angesprochen, er arbeitet da mit Künstlern zusammen, er hat einen gewissen Anspruch da drauf. Und die Frage ist halt in gerade der Arbeitsaufwand dafür im Vergleich zu dem, was er sonst noch macht, rechnet sich das für ihn. Und ob da jetzt $10.000 rauskommen, $100.000 oder 1 Million, das ist halt die Frage, ist es ihm diese Arbeit halt wert? Ja?
Genau.
Und wie gesagt, mit dem mittelmäßigen oder geringen Erfolg, den er hatte, damit ist wahrscheinlich...
Ja, die Frage ist natürlich auch, die er sich wahrscheinlich gestellt hat, was bringt mir jetzt eine andere Aktivität, wenn ich die verfolge.
Oder was kann ich mit der Zeit halt sonst
mehr,
machen?
Besser anfangen, wo kommt mehr Geld bei rum, als wenn ich jetzt da meine Arbeitszeit reinstecke und da kommt weniger Geld bei rum. Ja, das ist wirtschaftliche Geschichte.
Geld ist halt die andere Frage, aber was für Arbeit muss ich halt reinstecken und weit rechnet sich das? Und das muss ja nicht nur monetär sein. Wie gesagt, es geht ja auch um die Arbeitszeit, die du einfach verlierst, die du vielleicht in andere Projekte besser investieren kannst, die vielleicht unter dem Strich dann auch mehr Geld bringen, aber wo du
Arbeitszeit,
auch mehr Spaß dran hast.
Arbeitszeit ist ja letztendlich auch Geld. Letztendlich. Ne?
Zeit ist Geld, heißt
es. Zeit ist Geld. Sonst, ist so. Ne? Aber gut. Kann ich verstehen, dass er das halt nicht mehr machen möchte. Gut. Und nun ist es soweit. Samsung hat endlich die Dreifaltigkeit vorgestellt. Die digitale Dreifaltigkeit. Und wir haben ja schon im Vorfeld immer wieder darüber berichtet, da gab es ja sehr viele Leaks, in Anführungsstrichen. Naja, es gab sehr viele Leaks, verstärkt auch aus dem Bereich der UI heraus und so weiter und so fort.
Ja,
und
wobei, nun, aber da kommen wir gleich bestimmt noch dazu.
Ja, ich mal gucken. Ja. Wir planen ja nicht unseren Gesprächsverlauf. Das Galaxy Z Threefold, ja, das erste dreifach faltbare Gerät von Samsung. 10 Zoll im ausgeklappten Zustand und 6,5 Zoll hat das Cover-Display. Somit hat es Samsung beworben, dass man 3 Apps nebeneinander betreiben kann und das ist das Multitasking-Monster. Naja gut, das wird sich dann zeigen.
Also aufgeklappt ist das Ding Hammer. Vor allem auf den ersten Promoshots, für mich kam die Ankündigung jetzt überraschend, weil ich da auch die letzten Wochen Samsung generell Technik wenig verfolgt habe, bis auf ein paar Ausnahmen, die aber eigentlich eher Retro-Themen betroffen haben. Mhm. Da war ich nicht ganz so am, wie sagt man so schön, am Puls der Zeit. Mhm. Deswegen kam das morgens für mich ein bisschen überraschend auf einmal.
Mhm.
Aber umso schöner, Ja, das ist ja auch das Nette immer früher gewesen bei den Überraschungen auf der Apple Keynote noch. Mhm. wie gesagt, da hatte ich jetzt auch meinen Samsung-Überraschungsmoment quasi. War da ziemlich weg am Anfang, als ich die ersten Aufnahmen gesehen habe, weil du da eigentlich kaum was gesehen hast von dem, von der Falz, wenn ich es mal so, oder von dem Grease, über den ja immer gemeckert wurde. Wobei, ja, nachdem er sich das mal ein bisschen genauer angeguckt hat und dann auch mal ein paar andere Aufnahmen gesehen hat, gerade wo es auf und zugeklappt wird, wo dann auch gerade Decks gezeigt wurde, wo es dann doch wieder aufgefallen ist.
Ja.
Es dann doch wieder gesehen hat. Es sieht meiner Meinung nach besser aus wieder. Oder es ist, wie gesagt, bei bestimmten Verhältnissen und Anwendungen nicht so auffällig, aber es, man sieht's doch noch, ja. Aber trotzdem, gerade im aufgeklappten Zustand, gerade mit der oder mit der neuen Version von DeX, die da drauf läuft, mit dem Multitasking und dem Windowing, was sie gezeigt haben, das macht schon einen unheimlich schönen, schön ist jetzt auch das falsche Wort, aber einen guten Eindruck.
Mhm.
Definitiv, das macht Lust auf mehr. Ich würde es gerne mal ausprobieren.
Mhm.
Aber ja, erstens mal der Preis und dann Android, das ist nicht unbedingt so meins. wobei ich, wie gesagt, ich würde diese Version von DeX auf dem Gerät gerne mal testen.
Testen würde ich es auch gerne, ja. Das ist also
das
klar,
definitiv. Ja. Das hat auch anscheinend, gerade was jetzt Produktivität betrifft, mit den Demos, die ich gesehen habe, seine Daseinsberechtigung, gerade in der Größenordnung, macht das mit den Anwendungen, die sie gezeigt haben, Sinn, ja. Ob ich dann unterwegs Tastatur und Maus, ja, ist halt immer die andere Sache, ja. Die Frage ist halt, wie gut lässt sich's dann auch gerade wieder mit dem Stift bedienen. Aber ja, doch, nice, ja, nice.
Ja.
Ich find's zu dick.
Ja, gut. Ich meine, es ist
dann
erste.
Dann kannst du es ja auch nur in einer Art und Weise zusammenfalten. Das ist halt auch wieder die Frage, wie lange passiert's, bis der erste Anwender das dann auch wieder kaputt gemacht hat.
Das
wobei
kann
passieren. Ja, Warnhinweise kommen, ja, wenn es falsch irgendwie anfängst zusammenzufalten. Das ja, aber trotzdem, ja, wir wissen es ja, der ein oder andere wird es schon mutwillig kaputt kriegen. Was mir natürlich in der Seele wehtut, dann gerade bei dem Gadget, was so viel Geld kostet.
Ich bin gespannt, was Jerry Rick Everything dazu sagt. Hm. Ja, Samsung spricht ja darüber, dass sie verstärkt nochmal am Scharnier gearbeitet haben.
Ja.
Sie bezeichnen es ja selbst als das Gerät mit dem wenigsten Greasing. Sie sprechen von Minimized Greasing und sie haben ein Armor Flex Hinge eingebaut. Mhm. Ja, oder ein Titan Armor Flex Hinge eingebaut. Das wird sich natürlich alles erst in der Langzeit zeigen.
Jetzt kommen wir wieder zu Apple. Was mich interessieren würde bei der Technik, die sie jetzt da haben, bei dem Faltdisplay, ist halt, wie viel davon ist Einfluss von Apple?
Ich hoffe mal nicht so viel. Ich hoffe, Apple wird da nochmal einen ganz großen
da kommen
Standard
die Patente,
drauflegen.
Da kommt, wie gesagt, da kommen Patente, Musterschutz, das kommt ja alles bei Apple noch dazu. Die Frage ist nur, wie hat sich halt Samsung da in ihrer Entwicklung halt inspirieren lassen? Beziehungsweise hat da bestimmte Entwicklungen und Lösungen halt für sich übernommen? Inwieweit halt einfach die Zusammenarbeit mit Apple in der Entwicklung des Displays das halt beeinflusst, beziehungsweise was haben sie da halt mitnehmen können? Das fände ich halt jetzt sehr interessant, weil wenn man den Gerüchten ja Glauben schenken darf, hat Apple ja zusammen mit Samsung das Display entwickelt. Klar, der Knickmechanismus an sich, beziehungsweise
kommt
das, wie
Apple
das
direkt
zusammenspielt, das ist ja Apple-Entwicklung, ja, das ist Apple Inhouse, das hat mit Samsung jetzt nichts zu tun. Aber gerade was die Entwicklung des Displays, das Layering, wie gesagt, die Anordnung, ja, etc. betrifft, hat ja Apple zusammen mit, oder hat Apple anscheinend zusammen mit Samsung entwickelt. Da war auch garantiert Rückschlüsse, beziehungsweise auch was jetzt, wie gesagt, die Technik dahinter, ja, den Faltmechanismus betrifft, garantiert einiges, weil Samsung muss ja da auch entsprechend mitentwickeln, beziehungsweise darauf hin entwickeln. Deswegen würde mich da das wirklich interessieren, was konnte da Samsung für sich halt mitnehmen in der Zusammenarbeit mit Apple. Und wenn, wie gesagt, das ist nach wie vor, trotz allem Ärger, den es da gab mit Apple und Samsung, ist es schon faszinierend, wie die Zusammenarbeit da noch ist.
Naja, ich meine, Samsung ist halt im Bereich der Displays, also der reinen Displaytechnik schon ein
generell
eine Hausnummer, ne? Und das ist so eine Hassliebe, würde ich sagen. Ganz ohne geht's nicht. Ja, und zusammen geht's auch nur in verschiedenen Bereichen, ne? Ich klar. Und ich glaube, die haben da schon ganz stark ihre Ressource abgesteckt und ihre Richtlinien und auch ihre NDAs etc. Also da werden sie sich nicht in die Karten gucken lassen. Ne?
Das definitiv. Ich glaube auch nicht, dass das 1:1 das Display sein wird, was Apple, wenn es dann kommt, haben wird. Weil die da ja dann auch für sich dann entsprechend einfach einkaufen.
Ja.
Und da wahrscheinlich auch erstmal eine gewisse Exklusivität einfach bezahlen.
Mhm.
Aber es ist trotzdem schon spannend zu sehen, wie da die Zusammenarbeit ist. Und wie mein erster Verdacht war halt, wie gesagt, wie ich das gesehen habe und da die Rede auch von dem Crease war und wie viel besser der jetzt ist oder weiterentwickelt etc., wie viel Inspiration oder Entwicklungsarbeit steckt da halt damit drin. Ja.
Ja, das wird man sehen. Und ich weiß auch jetzt nicht, also viele sagen ja, das Mate XT von Huawei, das ist etwas besser im direkten Vergleich. Ja, das hat zum Beispiel kein Cover-Display, das XT, was ja das Samsung hat. Ja, da muss man halt schauen, was liegt einem besser, wenn man mit so einem großen Gerät arbeiten möchte.
Was mich mal interessiert, ist halt, wenn wirklich das Faltbare von Apple kommt, wie das Kamerasystem aussieht, gerade im Vergleich jetzt auch wieder zu den Folds, also nicht nur dem Trifold, sondern gerade zu dem regulären Fold, weil Samsung da ja schon mit ihrem Kamerasystem trotz der Dünne da einiges vorgibt, mit ihren drei Systemen, die sie da drin haben.
Mhm.
Und wir ja gerade im Vergleich zwischen dem Edge und dem dem wie heißt es bei Apple nochmal?
iPhone Air.
Air, genau. Mhm. Sehen, wie da ja auch die Kameraunterschiede sind.
Ja, klar.
Bin ich mal gespannt, wenn das Fold kommt, was Apple da halt nachlegt, ja, beziehungsweise wie da die technische Ausstattung einfach aussehen wird. Ansonsten über Design, ja, kann man ja sehr
streiten. Ja, ja, klar.
Mir gefällt auch, dass du hast ja eben, was war es, Huawei?
Huawei Mate XT.
Genau. Ja. Gefällt mir designtechnisch auch besser als jetzt das Threefold. Mhm. Aber das ist ja Geschmackssache. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen zu dick. Aber es ist ja auch ein Threefold. Das macht die Sache ja noch mal ein bisschen komplizierter.
Und es ist das erste Threefold von Samsung, muss man ja auch bedenken. Ne?
Das war ja auch so ein Gericht. Ja, andere haben Threefolds ja schon viel länger und früher und dünner und was weiß ich alles. Und ich so, oh Freunde, ey. Aber auch wieder da schön zu sehen, Samsung jetzt mittlerweile wird in dieselbe Ecke gestellt wie Apple.
Und das, du glaubst ja gar nicht, diese Aussagen wird es dann auch nächstes Jahr geben, wenn dann Fold von Samsung kommt. Ja, das gab's ja schon zig Jahre vorher bei anderen Herstellern und das wird ganz klar aus der Android-Ecke auch kommen, das Ganze.
Ja, aber wie gesagt, es war schön zu sehen, dass jetzt Samsung mit denselben Vorwürfen da konfrontiert wird.
Ja, da muss man sich gefallen lassen.
Also es ist halt alles...
Gut, also Akku 5600 mAh in drei Zellen aufgeteilt, wird wahrscheinlich in den drei verschiedenen Display-Einheiten untergebracht sein. Das klingt jetzt sehr solide, aber für ein 10-Zoll-Gerät, was es ja dann im aufgeklappten Zustand letztendlich ist, ist jetzt nicht so viel. Ne?
Ja, die Problematik ist ja halt wirklich die Technik in diesem Threefold. Du hast das externe Display noch, du hast das Innendisplay, du hast in einem Drittel zwei Displays.
Ja.
Du hast in einem Drittel das Kamerasystem noch, wo sie anscheinend nicht bereit waren, Abstriche zu machen.
Ja.
Das braucht ja auch Platz. Plus die, ich weiß nicht, wie aufwendig oder wie viel Platz diese neuen Faltmechanismen brauchen, die sie verbaut haben. Das macht die Sache da in Bezug auf die Batterie nicht einfacher. Und das ist echt eine Herausforderung. Klar, wir haben auch jetzt wieder einen anderen Android-Hersteller gesehen mit seiner Version des Airs oder ultradünnen Smartphones, der da auch einen riesen Akku drin hat. Ja.
Das Techno, also
irgendwie geht's schon. Ja, genau. Irgendwo geht's schon. Aber es ist ja immer die Frage, wie sieht halt die technische Lösung bei jedem Hersteller aus? Auf was legen sie halt Wert?
Ja.
Was wird priorisiert? Ja, etc.
Und, das Techno ist soweit.
Es muss ja fürs nächste noch ein bisschen was
sein. Das Techno, da haben sie sogar einen SIM-Karten-Slot reingebaut.
Ne? Ja, genau, also das auch noch.
Es ist Wahnsinn. Und Stereo-Lautsprecher.
Ja, also das, und das Kamerasystem ist auch ein bisschen aufwendiger. Ja.
Es ist alles möglich. Ne? Bloß man muss dazu sagen, Techno ist eine Marke, die so in der breiten Öffentlichkeit gar keine Präsenz hat.
Ja,
das kennen so die Android-Insider, in Anführungsstrichen, oder die Android-Fanboys. Aber wenn ich jetzt auf die Straße gehe und jemanden frage, der vielleicht durchaus auch ein Android-Phone hat und ihn jetzt frage, ja, kennst du Techno? Na, also so alte Musik höre ich nicht mehr. Kommt dann wahrscheinlich als Antwort, aber keiner assoziiert das mit einer Handymarke. Ne?
Ja.
So ist das.
Aber die sind jetzt auch nochmal auf den Zug aufgesprungen. Ja,
wobei sieht auch schick aus. Also optisch gefällt mir das Gerät.
Ja, vor allem auch, wie gesagt, von der Ausstattung her, SIM-Kartendreh ist auch wieder drin. Das ist echt Technik, wie man sie eigentlich dann sehen will.
Ja.
Aber also was mir auch wieder gefallen hat an der Vorstellung vom Threefold ist jetzt, dass Samsung da auf jeden Fall versucht, jede Ecke im faltbaren Bereich irgendwie zu besetzen. Ja,
ja klar, warum auch nicht.
Und dass sie da den Markt anscheinend für so wichtig erhalten, ja, dass sie da auch mit dem Threefold jetzt an den Start gehen.
Mhm.
Und dass der Markt zumindest mal für Samsung auf jeden Fall ein Zukunftsmarkt ist. Ich würde sagen, das Threefold zeigt nochmal, dass Samsung da nicht bereit ist, aber dass Samsung für sich das zumindest mal als wichtigen Markt sieht.
Ja.
Und da anstatt halt, wie gesagt, jetzt Geräte einzustellen oder weniger zu machen oder das nebenher laufen zu lassen, dass sie da der Meinung sind, dass das wirklich einer der Märkte für sich ist. Deswegen mal gucken, wenn Apple kommt, ja, ob es wirklich auch ein Markt ist, der noch wachsen kann.
Ja, schauen wir mal.
Aber das war, wie gesagt, auch schön zu sehen. Es ist noch nischiger als ein normales faltbares.
Mhm.
Aber da sind sie jetzt auch mit drin. Ja, von daher mal gespannt, wenn es dann wirklich soweit sein wird mit Apple. Ja.
Ja, es soll am 12. Dezember offiziell rauskommen. Mhm. Preise sind offiziell noch nicht genannt worden. Man spekuliert zwischen 2.500 und 3.000 Dollar. Ja, also 2.500 glaube ich auf jeden Fall, keine Frage. 3.000, ja.
Ja, okay, könnte es passieren, wenn das 2.5er anfängt irgendwie mit 256 oder vielleicht 512, ja, und du gehst hoch auf ein oder vielleicht auch mehr Terabyte, kann das durchaus passieren, ja.
Ja. Aber es wird vorerst noch nicht in Europa erscheinen. Das ist erstmal eingeschränkt auf ein paar verschiedene Märkte. Südkorea, Amerika etc. Ich habe es jetzt nicht alle aufgelistet, aber Europa ist erstmal noch nicht dabei. Ich gehe davon aus, das ist nur eine Frage der Zeit, dass das natürlich auch andere Märkte betreten wird, das Gerät. Weil es wäre natürlich ziemlich schade, wenn man so ein Gerät nicht der ganzen Welt zugänglich macht.
Aber auch da gibt es wahrscheinlich diverse Gründe. Einer mit wird einfach sein, dass sie ja anhand ihrer Verkaufszahlen wissen, wo sind unsere Fold-Märkte.
Ja.
Vielleicht verkauft sich's hier einfach nicht so gut, das Fold generell.
Mhm.
Auch wenn mir das relativ gut auffällt, wenn wir unterwegs sind.
Mhm.
Man sieht vereinzelt die Folds.
Ja.
Und wenn, dann sind's halt die Samsungs, ganz klar. Wobei, wie gesagt, das kann auch wieder so ein Bubble-Ding sein. Es fällt mir halt auf. Ich nehme das wahrscheinlich mehr wahr, als es vielleicht
wirklich weil man ist. Auch vielleicht sensibilisierter durch die Welt geht.
Ja,
ganz klar. Ja.
Aber es fällt mir auf, dass sie unterwegs sind, ja, dass es wirklich Nutzer gibt. Aber wie gesagt, es kann sein, dass wir mit der kleinste Markt weltweit sind. Das kann ein Thema sein. Plus die andere Frage ist, wie viel können sie von dem Ding wirklich produzieren?
Ja, klar.
Das ist halt echt die Frage. Wie ist einfach die Quote, die hinten vom Band fällt? Weil was du vorne raussteckst, muss nicht das sein, was hinten rauskommt. Ja. Das kann mit den Displays zusammenhängen, das kann mit dem Faltmechanismus zusammenhängen. Und wie gesagt, die Frage ist einfach, ja, was sind deine Kernmärkte generell für die Folds? Ja, wo gehst du davon aus, wo kaufen sich die Dinge?
Mhm.
Und wenn du dann nur ganze Anzahl nur hast, ja, die du aktuell produzieren kannst, ja, schick das halt in die Märkte.
Mhm.
Passt ja.
Ja. Ja, ich bin gespannt, wie gut das Gerät ankommen wird. Schauen wir mal. 10 Zoll ist eine Hausnummer, da kann man schon einiges drauf machen. Und das Gerät hat Ambitionen, so einiges zu ersetzen. Und ich glaube, der ein oder andere Anwender kann eventuell seinen ganzen digitalen Workload mit dem Gerät erledigen. Da gehe ich fest von aus.
Also was ich mir gut vorstellen könnte, vorausgesetzt, dass halt die App-Infrastruktur und der Support in der Firma halt einfach stimmt, dass einige, die halt generell in ihrer Workforce im Außendienst unterwegs sind mit Tablets und mit Telefonen, dass du sagst, okay, es ist auch wie die Frage auch wieder Akkulaufzeit, wie kannst du das zwischendrin eventuell nochmal aufladen, hängt es im Auto am Ladekabel etc., ja, wenn du viel unterwegs bist mit dem Auto auf der Straße draußen zum Kunden oder so, dass du sagst, wir machen da wirklich ein Device draus, der Kollege hat anstatt einem Tablet, einem Laptop und einem Handy, hat er vielleicht schon noch ein Gerät, wobei der Anschaffungswiderstand ist auch da zu hoch. Wenn du mal guckst,
Standard-Tablets,
die teilweise
kosten,
unterwegs sind, die haben ja auch keine iPad Pros, ja.
Nein.
Und wenn du mal guckst, wenn du wirklich sagst, okay, das ersetzt auch den Laptop für den Mitarbeiter, dann sind das eh Windows-Tablets.
Oftmals, ja.
Wo du dann halt wirklich dann einmal deine Anwendung vor Ort hast oder selbst in der Hand auf dem Tablet beim Kunden das in ein Excel-Sheet reintippst. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist, das tut mir so weh. Aber na okay, halt wie die Firma dann arbeiten will, das ist ja die andere Frage. Wie gesagt, das könnte noch so ein Anwendungsfall sein, aber da ist einfach der Anschaffungswiderstand für so ein Gerät viel zu hoch, weil da in der vernünftigen Ausstattung wahrscheinlich auch Speichergröße dann vielleicht wirklich 3.000 Euro auf den Tisch zu legen, wenn du mal guckst, was heute ein Android-Handy und ein Laptop kostet.
Ja, oder selbst was nur Sinn. Ein normales Android-Tablet kostet. Selbst wenn man jetzt ein Samsung-Tablet, das ist alles
das
Thema.
Ist, je nachdem, was du halt ausgeben willst, du kommst da unter einem Drittel hin, ja.
So ist es. Ja. So ist es.
Und du kannst sogar noch günstiger davon wegkommen. Das ist ja immer die Frage, was will die Firma dann auch anschaffen? Ich glaube, ich hatte das bei meinem Arbeitgeber ja auch schon mal angesprochen. Man hat sich da bewusst aus Kostengründen für die Geschäftshandys für Android-Geräte entschieden. Ja. Viele der Mitarbeiter oder der Kollegen, die ein Firmenhandy haben, laufen privat mit dem iPhone rum. Ja, also.
Ja. Gut. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Und ja, wie gesagt, der Business-Einsatz, da muss man halt dann auch schauen, ob das, wie das wirtschaftlich umzusetzen ist, letztendlich. Ja. Da wird es wahrscheinlich dann auch von Samsung noch ein paar
Business. Das ist auch wieder so ein Executive-Ding dann.
Ja, klar. Und wahrscheinlich wird es dann von Samsung auch noch ein paar Business-Angebote geben. Und Samsung ist ja relativ gut im Rabattieren. Ja, das kann ja Samsung, ne? Dann bekommt man
das können die.
Was hinterhergeschmissen, das ist nicht das Thema. Und der Preisverfall bei Samsung ist ja auch relativ groß, oder besser gesagt, schnell passiert das Ganze. Und mal schauen, ob das bei dem Dreifalter auch so schnell passiert. Schauen wir mal. Gut. So, kommen wir doch zu einem ganz großen Themenblock. Die Personalien bei Apple haben sich ja jetzt so ein bisschen verändert. Da ist ja einiges passiert in der Woche und diese Themenlage hat auch, denke ich, so die Newswoche im Apple-Kosmos dominiert. Weil wir hatten ja in der letzten Woche den prägenden Titel Äpfelchen wechsel dich. Das hätte eigentlich besser zur heutigen Sendung gepasst. Letzte Woche haben wir ja so ein bisschen über Tim Cook gesprochen. Nee, davor hatten wir Äpfelchen wechsel dich. Letzte Woche hatten wir einen anderen Titel. Ich komme schon ganz durcheinander bei unseren Titeln. Die kann ich mir auch gar nicht alle merken. Aber das, glaube ich, hatten wir davor. Es ist einiges passiert. Apple hat so ein paar Leute verloren. Sagen wir es mal so. Und der erste, der gegangen ist, das ist der zweite, der eigentlich gegangen ist. Das ist Alan Dye. Leiter Human Interface Design Team. Der war in erster Linie auch für Liquid Glass verantwortlich. Der Vater von Liquid Glass, könnte man sagen. Viele haben ihn so ein bisschen mit Häme überschüttet. Man könnte auch sagen, er hat Liquid Glass verbrochen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen polemisch ausdrücken mag. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber letztendlich.
Ja, wobei, da war doch eigentlich auch das erste Feedback generell sehr positiv, gerade mit den Iterationen, die es während der Beta durchgemacht hat.
Ja.
Klar, also es muss einem nicht gefallen. Ich bin auch teilweise ein bisschen was am Kritisieren, aber da hat sich ja doch vieles zum Positiven hingewendet, was jetzt Liquid Glass betrifft. Mhm. Ich bin ganz froh, dass es da ist, weil es halt auch optisch mal was ganz anderes ist jetzt zu dem, was wir halt die letzten Jahre so hatten, wie sich das entwickelt hat. Mal gucken, ja, das wird sich auch wieder ändern, ja, irgendwann. Aber da jetzt so auf den Ein zu prügeln, finde ich halt ein bisschen schwierig. Vor allem in Anbetracht dessen, ja, wobei es gibt ja unterschiedliche Berichte, anscheinend hat man ihnen da ja viel zu viel freie Hand gelassen. Es gab da anscheinend keine Oversight, ja, der hat ja anscheinend wirklich im Prinzip machen können, was er wollte, ja. Mhm. Aber da sage ich dann auch, ja, dann ist halt in letzter Instanz dem Cook dran schuld, ja.
Ja, ihm wird ja nachgesagt, dass er eigentlich mehr darauf geachtet hat, dass die Optik im Vordergrund steht und nicht die Funktion.
Und das jetzt, Dai
wird ja dementsprechend das jetzt nachgesagt. Und wenn man sich Liquid Glass anschaut, ja, dann kann man diese Vermutung schon haben. Und was dementsprechend nach meiner Meinung Liquid Glass auch fehlt, auch in der neuesten Version, ist so ein bisschen die Liebe zum Detail und das Durchdenken der ganzen Geschichte. So ein paar Dinge, so ein paar Sachen sind schon sehr, sehr umständlich umgesetzt worden. So ein paar Bedienungswege, so ein paar Dinge, die vorher einfach leichter zu erreichen waren und leichter umzusetzen waren, als sie es jetzt sind. Und wenn man das jetzt so interpretieren möchte, kann man schon sagen, dass er mehr auf die Optik Wert gelegt hat als auf den Bedienungskomfort oder auf die Bedienungswege letztendlich. Allerdings muss ich auch dazu sagen, jetzt wo man so massiv darauf hingewiesen wird und dass aus allen Ecken diese Kritik kommt, wird einem das jetzt erst einmal bewusst. Vorher habe ich mir da so tiefgreifend keine Gedanken drüber gemacht. Man hat das so hingenommen, man hat sich damit irgendwie arrangiert, man hat die Nachteile von iOS 26 irgendwo auch geschluckt. Und jetzt wird man so ein bisschen auch aus der Community heraus oder auch aus Aussagen von prominenten Bloggern und Journalisten auch da so ein bisschen angestachelt. Und das vermute ich auch, dass das jetzt auch so einen Effekt hat. Einer fängt damit an, das anzuzünden, das Feuer, und viele Journalisten springen auf den Zug auf und überschütten den guten Alan Dai mit Häme und mit Spot. Und kritisieren das Ganze. Angeblich ist es ja auch so, dass er intern da nicht so beliebt war bezüglich dieser ganzen Liquid Glass Geschichte und dass es intern auch sehr viel Kritik gab und dass er da auch nicht so viel Anhänger gefunden hat. Das berichtet zumindest okay, John Gruber. Ne?
Wir hatten da die Diskussion auch ja über die Arbeitsweise von meinst du, es fällt mir der Name
an. Forstel, ja.
Mhm. Forstel hatten wir ja auch dann im Nachhinein mal so gesagt, was da hinter den Kulissen gelaufen ist. Interessant, ja, aber inwieweit hat das jetzt Einfluss auf mich, ja. Da ist, wie gesagt, Liquid Quer. Was mich halt wundert ist, bei allem, was man halt jetzt gelesen und gehört hat, dass es da dass es überhaupt intern da anscheinend keinen Einspruch gab von der Stelle, die auch eine Entscheidung treffen kann. Weil, wie gesagt, wenn ich in der Entwicklungsabteilung arbeite und auf mich nicht gehört wird, weil ich so ein kleines Licht bin und der Chef das durchdrücken will oder seine Vision dafür nicht durchdrücken, aber seine Vision verfolgen will, okay, das ist ein Ding. Aber ja, spätestens dem Cook oben muss ja sagen, ja, mach mal. Wir, das ist unsere Vision, ja, für die nächste OS, für den nächsten OS-Release. Das ist schön so. Du hast hier grünes Licht. Und anscheinend konnte er das ja machen, ohne dass da irgendwie von oben mal wirklich kritisch drauf geguckt wurde, und das war's dann. Und das ist halt eine Sache, die ich nicht verstehe.
Ja, das.
Gerade bei so einem Einschlagen, bei so einer Änderung halt. Dass es, wenn es da um das Design von 4.5 Eigens geht, über die wir ja auch gerade bei macOS so ausführlich diskutiert haben.
Ja.
Das ist eine Sache, ja, das ist ein Icon-Design, aber da geht es ja, wie gesagt, nicht nur um die Optik vom OS, sondern auch über die Bedienung und wie verstecken sich, oder wie hast du Zugriff auf verschiedene Funktionen, beziehungsweise wie lässt sich das System bedienen, Das sind ja schon einschneidende Veränderungen. Und dass dann jetzt darüber so kritisiert wird, aber vorher anscheinend sich da keiner oder man sich vorher nicht entsprechend damit auseinandergesetzt hat, das sind halt so Sachen, die gehen mir nicht in den Kopf, gerade bei einem Produkt, was so wichtig ist für Apple.
Naja, vor allen Dingen das Liquid Glass, wie du es ja eben gerade richtig gesagt hast, das ist ja über alles hinübergegossen worden. Das zieht sich ja durch das komplette Betriebssystem-Arrangement von macOS bis zu tvOS. Und das ist ja nun essentiell, ne, was da passiert ist. Und viele sagen, ja, es gibt jetzt den Lenny, der Nachfolger ist von Dai, der seit 1999 im Unternehmen ist. Und viele sagen, ja, der wird das alles wieder zum alten Glanze führen, das Ganze, weil Lenny einer ist, der sehr detailverliebt ist und diese ganzen alten Apple-Design-Prinzipien vertritt. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt wieder alles auf links dreht und dass wir jetzt nächstes Jahr schon in iOS 27 einen Abgang von Liquid Glass sehen werden.
Ja, das aber nicht, aber
die Weichen kannst, sind ja auch schon gestellt für 27 und Liquid Glass ist jetzt ja auch nicht eine Orientierung, die sich nur auf ein Jahr bezieht. Ich könnte mir noch vorstellen, dass an vielen Ecken gedreht wird, aber,
genau, das, ja,
aber die Abkehr von Liquid Glass generell werden wir jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Es wird viel gedreht, es wird viel Feintuning betrieben, es wurde ja auch schon sehr viel Feintuning betrieben und vielen ist es ja noch zu wenig Feintuning und an einigen Ecken und Kanten könnte noch mehr passieren, da sehe ich genauso. Und ob jetzt der Lenny der richtige Nachfolger ist, das wird man sehen. Das wird man sehen.
Bloß ich hoffe, dass wir da so unseren MacBook Pro-Moment erleben. Nach dem Weggang von Johnny Ive hatten wir dann, oder haben wir ja mittlerweile auch wieder unsere heißgeliebten Ports, ja, an den Geräten. Vielleicht sehen wir da jetzt was Ähnliches in Bezug auf Lenny und Liquid Glass, ja.
Ja, genau. Also, die Community hat es sehr, sehr positiv aufgenommen. Die haben es wirklich gefeiert, dass er jetzt weggegangen ist. Und John Gruber.
Beide zu wenig, um das zu feiern.
Ne? Ja, im Nachhinein war ich da jetzt auch nicht so tief im Thema. Ich musste mich auch erstmal mit der Personalie Alan Dye beschäftigen. Und und John Gruber hat extrem scharfe Kritik geübt. Mal wieder hat er da wirklich richtig einen rausgehauen und er sagt ja, das war ein Desaster für das ganze Interface oder für das ganze Interface-Design oder für die Führung des ganzen Teams etc. pp. Oder John Dye war ein Desaster. Naja, da hat er ja noch so ein paar Dinge rausgehauen. Ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Oder was wir denn...
Also ich denke, mit Lenny stehen die Chancen gut, dass zumindest mal was so die Bedienung und das die Anwendung und das Gefühl halt von iOS da wieder mehr ins Positive geht, dass wir da gerade über die Geräte hinweg vielleicht wieder ein bisschen bessere Bedienung oder so hinbekommen, dass wir da nicht, was die Optik betrifft, aber was, wie gesagt, den Rest betrifft, da wieder was heißt besser? So schlecht finde ich es eigentlich gar nicht, aber dass wir da wieder wie soll man sagen? Ja, doch, bleiben wir einfach mal besser, ja, dass es da wieder besser wird. Aber wie lange wird es dauern, ja? Was, beziehungsweise welche Visionen stehen eventuell jetzt hinten an, ja, weil man gesagt hat, man muss da eventuell wieder mehr Arbeit reinstecken, damit wir da die Fehler, in Anführungszeichen, die begangen wurden, dann halt wieder ausbessern.
Mhm. Ja.
Was bedeutet das für iOS 27 zum Beispiel, ja? Oder für Funktionen oder für Ideen, die man für 27 hatte. Ja, was fällt da weg? Was kann nicht realisiert werden? Was kommt vielleicht jetzt, was nicht geplant war? Ja, das sind.
Ja, angeblich soll ja iOS 27 kein Feature-Feuerwerk sein, sondern es soll ja nur ein Refinement sein. Und
Wie oft haben wir das die letzten Jahre
gehört? Genau, das haben wir sehr oft gehört. Bloß hier wäre es nach meiner Meinung wirklich auch mal angebracht, das so durchzuziehen. Ne?
Dieser verklärte Snow Leopard-Blick.
Und dabei war Snowlab halt auch nicht so stable. Es war zwar sehr, sehr stabil, aber ja.
Auch da wieder die Frage, was wäre, wenn wir Snow Leopard Licht gehabt hätten?
Nein, die Frage ist ja auch die. Wahrscheinlich haben wir Snow Leopard nur so stabil im Gedächtnis, weil Leopard so instabil gewesen ist. Das Problem war ja Leopard davor. Ja, weil Leopard davor lief ja wegen sacknasser Schrauben.
Ja, hm? Weil sie einfach an Leopard arbeiten konnten und nicht den Druck hatten, x neue Sachen halt bringen zu müssen, ja. Dass
ist
man
genau,
sich da wirklich die Zeit genommen hat, die anscheinend jetzt irgendwo fehlt. Ja.
Genau. Ja. Ich meine, es ist genau der Blick auf Windows 7. Windows 7 war eines der stabilsten Betriebssystemversionen überhaupt und letztendlich war schon sehr, sehr stabil, aber erschien es nur so stabil, weil der Vorgänger so instabil war. Das kann man genauso sehen. Ja, erscheint nur was in einem positiven Glanz, weil das andere so bescheiden war.
Ja, beziehungsweise na okay, wollen wir jetzt das Windows-Fass aufmachen?
Nein, nicht, aber
ich glaube nicht.
Es wird ja immer wieder Windows Microsoft. Vista
Windows
oder
Microsoft, ja.
Windows Vista als negatives Beispiel angeführt. Ja, gut. Ist es nur so schlecht?
Ja. Ja, beziehungsweise
Windows Vista war nicht optimal, klar.
Nee, mir geht es um einen ganz anderen Gedanken. Weil wenn man sich mal guckt, an was Microsoft zu der Zeit alles gearbeitet hat und welche anderen Baustellen sie hatten, konnten sie bei allem, was Windows 7 ja war, beziehungsweise was danach kam, haben sie einfach mehr Ressourcen an anderen Projekten gebraucht und du hattest ein Kernteam am OS sitzen, die aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten, die sie hatten, das da draus gebastelt haben.
Mhm.
Genauso Snow Leopard. Was hat Apple in der Zeit an Ressourcen eventuell woanders gebraucht? Ja, die Leute konnten gar nicht mehr machen als das.
Mhm.
Das sind halt so die Fragen, die auch noch da sind. Ja, was kam dann oder was kam kurz danach noch? Ja, in anderen Projekten dann. Und Apple sagt ja auch immer, ja, sie verteilen ja Ressourcen, wie sie halt benötigt werden. Sie ziehen bei macOS was ab und stecken die Leute zu iOS.
Mhm.
Oder andersrum, je nachdem, wie halt da gerade Manpower oder generell Entwickler und Entwicklerinnen halt bei welchen Projekten gebraucht werden.
Mhm.
Und da ist halt die Frage, haben sie damals aus irgendwelchen Gründen welche bei der macOS-Entwicklung abgezogen und das Kernteam hat gesagt, okay, wir können nur Bugfixes machen. Ja,
ja, klar. Aber letztendlich hat das aber auch dazu geführt, dass sie sich auf diese Bugfixes fokussiert haben, dass Snow Leopard so gut in Erinnerung ist. Und das war eines der Punkte. Und
deswegen ja auch mein Spruch eben hier mit dem verklärten Blick auf Snow Leopard, mit allem Positiven, was man heute ja so im Rückblick hat.
Mhm.
Was ist da halt dann auch wirklich dann so der Fall, beziehungsweise wie viel realistischer kann man halt heute auf die Zeit einfach zurückblicken.
Ja, das ist richtig.
Ja, wobei es würde auch iOS gut tun oder generell, ja, nicht nur jetzt iOS, sondern auch dem iPadOS gut tun, wenn man da sich wirklich mal die Zeit nehmen würde und da entsprechend den Code aufräumt, um es mal so auszudrücken, und vielleicht mal das ein oder andere Flashy-Feature wirklich hinten anstellen lässt und dann mal guckt, dass die nächste Version, und zwar nicht nur was jetzt Bugs betrifft, sondern auch gerade was das Interface-Design betrifft, da mal einen ordentlichen Overhaul bekommt und auf Beine gestellt wird, die dann auch wirklich so ein Release für die nächsten Jahre dann einfach mal auf ein vernünftiges Fundament stellen. Vielleicht, ja, okay, ja. Ich wollte eben schon sagen, iPads gerade mit den Pros und mit den ersten Schritten, die wir jetzt gesehen haben, da gerade mit dem Multi-Window, das wird wahrscheinlich auch wieder nichts werden.
Ja.
Das sind alles so Wünsche. Ja.
Obwohl ich sagen muss, ich arbeite jetzt schon etwas mehr im Business-Einsatz mit dem iPad, als ich das vorher getan habe. Und dazu hat natürlich auch iPadOS 26 beigetragen. Es hat sich schon verbessert und es hat sich insofern verbessert, dass ich jetzt schon wirklich mehr Businessaufgaben damit mache. Speziell auch mehr E-Mail-technisch arbeite, mehr damit recherchiere, und dass das jetzt auch einfach besser funktioniert, als es das vorher getan hat, durch das bessere Multitasking. Aber wiederum erscheint uns das Multitasking nur so gut, weil das davor alles so bescheiden war. Ne? Klar, ist so. Wir hatten ja vorher nichts und davon ganz schön viel. Und deswegen erscheint das jetzt so toll. Ne? Und ich versuche mich dann auch damit zu arrangieren und auch so ein bisschen dazu zu zwingen, mit dem iPad zu arbeiten, so nach dem Motto, jetzt hast du hier so ein iPad Pro, was mal schweineteuer in der Anschaffung war und es liegt eigentlich da noch rum. Jetzt versuche es aber auch mal wieder zu nutzen. Ja? Und das ist aber auch schon schade, dass man diesen Gedanken haben muss, aus Zwang in Anführungsstrichen oder sich dazu zwingen, damit zu arbeiten. Eigentlich ist es ja eine ganz andere Idee. Ich arbeite ja damit, weil es mir Spaß macht. Oder ich arbeite ja eigentlich mit dem Mac oder generell, ich arbeite mit Apple-Produkten, weil es mir Spaß macht. Aber mit dem iPad muss ich mich zu zwingen, professionell oder im Business-Bereich damit zu arbeiten. Als Konsumergerät, als Medienkonsumgerät ist es wunderbar, aber dafür brauche ich kein iPad Pro. Dafür reicht ein Standard-iPad oder ein iPad Air im schlimmsten Fall. Aber diese Leier, die spiele ich ja schon öfter herunter und es hat sich da auch leider so viel nicht geändert. Es ist besser geworden, aber ich würde niemals so weit gehen, zu sagen, ich brauche kein MacBook mehr. So ist es. Dann mal gucken, was der Herr Lenny so veranstaltet oder, ja. Oder so macht. Und man weiß ja auch nicht, ob das eventuell nur eine Übergangslösung ist, der gute Mann, oder ob es wirklich eine Lösung ist, die auf Langzeit geplant ist. Wird man sehen. Schauen wir mal. Ach so, den letzten Punkt habe ich ganz vergessen. Mr. Dai geht nach Meta.
Genau. Of all things, ja.
Ja, Meta. Es wurde ein neues Designstudio extra für ihn geschaffen.
Ja.
Und er nimmt auch weitere Apple-Mitarbeiter mit. Genau wie Johnny Ive, der hat ja auch so ein paar Leute mitgenommen. Hat er sich ein Beispiel an Johnny genommen und hat auch so ein paar Apple-Mitarbeiter mitgenommen.
Wobei da war ja auch so das Sentiment, ist wahrscheinlich ganz gut so, ja, dass er die mitgenommen hat. Ja,
ja, kann man so sehen. Ne? Kann man so sehen. Bin ich gespannt, was er bei Meta dann macht und anstellen wird. Gut, die Positionierung ist ja relativ klar, was er machen soll. Bin ich gespannt. Apple hat ja nun schon einige Leute verloren an Meta, nicht nur in dem High-End-Bereich, also personell gesehen, sondern auch im unteren Bereich, wo gar nicht so drüber berichtet wird. Da sind ja nun verstärkt Mitarbeiter abgewandert. Also da ist ja schon in Anführungsstrichen eine Massenwanderung vollzogen worden. Und da verliert ja Apple nun wirklich sehr, sehr viele Mitarbeiter. Tja, anyway. Ja.
So, jetzt hast du einen Faden verloren.
Nee, habe ich nicht. Ich habe gerade überlegt, wie ich das nächste Thema. Der nächste Mann.
Okay, wenn du jetzt schon über Meta gesprochen hast, ist halt die Frage, ob du nicht.
Ja, und von Meta kommt ein neuer Mann nach Apple. Ein Designer. Nicht ein Designer, was macht er denn? Nee, KI macht er, nicht der Designer. Nein, KI macht er. Genau. Er übernimmt die Nachfolge von John Gianandrea. Und John Gianandrea geht in Rente. Ja, den haben sie ja auch nicht so positiv erwähnt in den letzten Monaten. Ihn haben sie ja nun für das KI-Desaster verantwortlich gemacht. Und ich sage auch mal, ob er wirklich allein schuld daran ist, das ist eine ganz andere Frage.
Auch,
weil
genau.
Ich glaube mal, es lag auch so ein bisschen am Management. Ihm wird ja nachgesagt, dass er eigentlich der Typ ist, der mehr in der Forschung unterwegs ist und der Typ ist, der mehr aus dem Forschungsbereich kommt und nicht so extrem Deadline getrieben ist, sagen wir es mal so. Und ich unterstelle dem guten Kollegen Gianandrea mal, dass er auch wirklich da Potenzial hat. Bloß er sieht das nicht so als zeitkritisch oder hat das nicht so als zeitkritisch angesehen. Weil wenn man sich so ein bisschen seine Vita anguckt, hat er schon sehr, sehr viele coole Dinge gemacht und hat auch sehr, sehr viele Dinge bewegt, auch bei anderen Unternehmen. Er hat ja auch schon eine lange Biografie hinter sich. Bei Netscape war er an Bord. Das zeigt natürlich auch, wie lange er schon im IT-Bereich ist und wie lange er schon Dinge bewegt hat. Und ich vermute mal, das ist auch so ein bisschen falsches Management, wie man die Person geführt hat. Wenn man auch genau weiß, dass er nicht so der Typ ist, der mit Deadlines umgehen kann oder der zeitkritisch arbeiten kann, da muss man auch da irgendwie intervenieren als Chef. Das ist so meine Interpretation, die ich daraus ziehe oder die ich daraus folgere. Und dann muss man halt sehen, wie man die Person verarbeitet oder wie man das Potenzial dieser Person im Unternehmen umsetzt oder wie man das für Apple auf die Straße bringt. Und das hat man wahrscheinlich nicht so gut getan. Und jetzt hat man ihnen mehr oder weniger die ganze Schuld für dieses KI-Desaster in die Schuhe geschoben. Ist nach meiner Meinung eine einseitige Betrachtung der ganzen Situation. Und da macht es sich die Presse auch so ein bisschen einfach. Ja? Ist meine Meinung.
Ja, ja.
Und der Nachfolger war 16 Jahre bei Google, Head of Engineering für Gemini. Danach war er kurzzeitig bei Microsoft, ein paar Monate, ich glaube ein halbes Jahr. Also seine letzte Arbeitsstelle war bei Microsoft. Dort war er Corporate Vice President of AI. Die Stelle hat er aber, wie gesagt, nur ganz kurz bekleidet. Und jetzt ist er dementsprechend bei Apple oder besser gesagt im nächsten Jahr, im März wird er, glaube ich, die Stelle antreten. Und clevere Personalentscheidung, wenn jetzt auch dieses Gerücht stimmt, dass Apple Gemini im Hintergrund einsetzen möchte, in Anführungsstrichen.
Genau.
Weil der weiß, wie der Hase läuft. Der ist mehr oder weniger der Vater von Gemini oder einer der Väter von Gemini, der das Ganze mitentwickelt hat. Der weiß, das umzusetzen. Der weiß, wie man das Zeug vernünftig anbindet oder mit implementiert. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man sich dafür entschieden hat, den Kollegen einzusetzen. Würde ich jetzt so hineininterpretieren. Tja.
Kann einer der Gründe definitiv auch gewesen sein, ja. Auf jeden Fall bringt er Erfahrung mit, ja. Das ist, denke ich, oder das brauchen sie auch gerade in dem Bereich, ja.
Ja. Ja, gut, im KI-Bereich haben sie dementsprechend wirklich Defizite. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das ist nun mal so. Das ist faktisch korrekt. Jo. Es bleibt spannend. So, die nächste Personalie, die sich verändert. Verändern sich zwei Personalien, die aber in einem Atemzug genannt werden. Das ist einmal die Lisa Jackson und einmal die Kate Adams. Lisa Jackson, Apples Vizepräsidentin für Umwelt, Politik und soziale Initiativen. Das ist die offizielle Jobtitel, übersetzt ins Deutsche. Die geht in Rente 2026, ich glaube im März. Und die Kate Adams ist im Endeffekt die Chefjuristin, würde ich sagen. Die geht auch. Und die Nachfolgerin von den beiden, das wird zusammenfließen, das Ganze. Das ist eine Person, die bei Meta gearbeitet hat. Das war ihre letzte Arbeitsstelle. Und vorher war sie bei Trump. In der Trump-Administration von 2018 bis 2019 hat sie juristische oder war sie die juristische Chefberaterin für das Außenministerium. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, was man so rausgelesen hat, wird der guten Dame attestiert, dass sie noch exzellente Verbindungen zu der aktuellen Trump-Administration hat. Dass Mr. Cook versucht, so auf mehreren Ebenen die diplomatischen Verbindungen aufrechtzuerhalten. Das könnte man daraus interpretieren, dass das auch eine Personalentscheidung war, die mit Kalkül war in die Regierung hinein.
Ich denke jetzt eh weniger in Hinblick auf Trump, sondern auf das, was sie an Aufgaben oder für einen Job hatte in der Administration. Wenn man mal den Vergleich zieht zwischen der ersten und der zweiten Amtszeit, war die erste ja noch die harmlose oder vernünftigere.
Vier
Jahre. wie gesagt, im Vergleich zu aktuell.
Ja, ja.
Plus sie hat ja anscheinend gute Verbindungen oder hatte gut zusammengearbeitet mit einem der wenigen Supreme Court Anwälte, die oder nicht konservativ oder erzkonservativen Anwälten, die im Supreme Court sitzen. Mhm. Von daher denke ich mal, ist das eher so die der Beweggrund oder mit so das der Lebenslauf, auf den sie geguckt haben, an als dass sie jetzt sagen, okay, die hatten guten Trump, Draht zu Trump. Die Frage wäre, ob sie unter der aktuellen überhaupt noch eine Chance hätte zu arbeiten. Ja. Also in der Regierung.
Also wenn das stimmt, dass sie trotzdem noch gute Connections hat zur Trump-Geschichte oder zum, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das nur hineininterpretiert worden ist. Das ist natürlich
Quellen. Das kann durchaus sein, dass das gesagt wird, ja. Oder ja. Ob das jetzt wirklich so die Rolle gespielt hat, weiß ich jetzt, oder würde ich jetzt mal bezweifeln.
Mhm. Ja, wird man sehen. Interessant ist natürlich, dass diese beiden Stellen, die vorher separat waren, die jetzt zusammenfließen. Also die Stelle von Lisa Jackson und die Stelle von Kate Adams, dass sie jetzt in Personalunion quasi die neue Mitarbeiterin macht. Das ist interessant, finde ich. Und ob man dann auch wirklich diese ganzen Dinge auf dieser einen Position so gut abbilden kann, wie das vorher zwei Personen erledigt haben.
Das ist halt immer schwierig. Die Frage ist halt, die ich mir stelle mit dem Weggang von Lisa Jackson, inwieweit Apple halt an diesen Zielen und an den Ideen und Visionen, 2030. die sie hatte und die sie verfolgt hat und initiiert hat und da auch federführend dafür verantwortlich war, ob die halt in dem Maße weitergeführt werden.
Ja. Sie hat
das
ja
ist also eher
das
die Frage.
Ganze
Apple hat sich zwar committed dazu, aber inwieweit das dann wirklich dann, wenn sie mal weg ist, dann noch so sein wird, ist halt die Frage. Ja,
sie war ja da schon sehr beharrlich in dem Bereich und sie hat das ganze Projekt ja auch initiiert. Sie war die Architektin von dem Projekt 2030, hat ja auch unter Obama das Umweltministerium oder die Umweltbehörde, heißt es da, glaube ich, die EPA, geleitet eine Zeit lang und hat da ja auch schon einige Projekte außerhalb von dem, was sie bei Apple getan hat, angestoßen. Und stärker können ja die Gegensätze eigentlich nicht sein. Also Jackson in der Obama-Administration damals und die neue Mitarbeiterin aus der Administration von Trump oder aus der letzten Administration von Trump. Das sind ja schon starke Kontraste. Naja, schauen wir mal, ob sich denn diese Kontraste auch wirklich firmenpolitisch oder führungstechnisch so abbilden oder ob es da in die gleichen Bahnen hineingeht, die Lisa Jackson schon gezeichnet hat, ob wirklich auch, hast du ja gerade richtig gesagt, ob diese Bahnen auch weiterhin verfolgt werden oder ob diese Ziele weiterhin verfolgt werden, das bleibt spannend zu beobachten. Da bin ich gespannt. Und ich bin der Meinung, das, was Frau Jackson gemacht hat, das war bisher gut, das hat sich auch gut angehört und das waren auch nach meiner Meinung auch sehr gut nachvollziehbare Schritte und auch ambitionierte Ziele. Und ich hoffe, die bleiben auch weiterhin so ambitioniert. Und wir werden 2030 dieses Ganze auch dann dementsprechend erfolgreich betrachten können. Wenn wir 2030 noch den Podcast machen, schauen wir mal. Sind ja nur noch 5 Jahre. Ja. Das wird schon. Betrachten wir das mal positiv. Positiv können wir auch die Zahlen oder die ganz aktuellen Zahlen von der IDC betrachten. Die habe ich jetzt nochmal rausgesucht zum Thema iPhone 17. Da gibt es ja ganz, ganz viele Markterhebungen und wir haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder darüber berichtet, dass das iPhone 17 an sich ein Kassenschlager ist. Bloß wenn die IDC dann nochmal Daten raushaut, dann wird es nochmal ein Hauch seriöser, weil das nach meiner Meinung eines der Analyseunternehmen ist, die am seriösesten ist. Und die sprechen davon, dass für 2065 ein Lieferwachstum von 6,1% erwartet wird gegenüber dem Vorjahr. Also gegenüber dem Vorjahrsmodell letztendlich. Und das bricht natürlich alle Rekorde. Gerade wenn man das Standardmodell betrachtet, was nie so der extreme Kassenschlager war, es war zwar immer sehr, sehr solide, aber dass sich das 17er Modell so positiv abzeichnet im Markt, das konnte keiner vorausahnen. Und ja, das erfreut mich. Ja. Ja, ist so. Ich meine, was wäre passiert, wenn Apple diese ganzen Änderungen schon ein Jahr vorher gemacht hätte? Also ins 16er diese Display-Technik eingebaut hätte. Vielleicht ist es, das ist ja so meine Theorie, weil die Kunden so lange haben hungern lassen im Standardbereich mit diesen ganzen Features, dass die jetzt so scharf auf das Gerät sind und die gesagt haben, jetzt kaufen wir das 17er. Aber jetzt ist es soweit. Und kann natürlich auch eine Taktik gewesen sein. Wir lassen erstmal diesen ganzen Standardbereich technologisch gesehen so weit aushungern, displaytechnisch etc. Und dann hauen wir das 17er raus und da knallen wir dann die ganzen Pro-Features rein oder sehr viele Pro-Features rein, dass der Markt dann nochmal so explodiert. Kann auch Berechnung sein. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein bisschen weit hergeholt ist, meine Theorie. Ja. Aber wie lange haben die ganzen Standard Apple-Kunden gejammert, kein 120-Hertz-Display, kein ProMotion-Display. Das
ja,
zieht
du
sich
ja auch.
Ja, natürlich, das zieht sich ja seit Jahren hin. Ne?
Mhm.
Und hätte es das jetzt nicht gegeben im 17er, wäre ich wahrscheinlich auch noch bei meinem 15 Plus geblieben. Das war für mich auch ein Kriterium, umzusteigen, für mich persönlich. Das Display. Naja, anyway. So, dann sind wir doch mit den Hauptthemen durch, oder?
Ich denke schon, ja.
Oder hast du noch irgendwas mitzubringen? Nö, gut.
Nö.
Dann würde ich sagen, haben wir noch ein Gewinnspiel. Das könnten wir doch noch mal zum Schluss einbauen. Oder wir sollten es zum Schluss einbauen, dass wir ja unsere Gewinnspielwochen auch weiterhin fortsetzen.
Mhm.
Da hat uns die Firma Satoshi was über den Zaun geworfen und die haben sich echt nicht lumpen lassen. Die haben ein großes Package zusammengestellt. Kleiner Spoiler vorweg, es wird dieses Jahr oder spätestens im nächsten Jahr nochmal ein Package von Satoshi geben. Ich habe das jetzt ein bisschen gesplittet, weil das wäre sonst ein wenig zu viel geworden, weil dieses Package wird einer gewinnen. Das ist ein Set, was ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen wird. Und das ist doch schon beachtlich, was uns da Satoshi über den Zaun geworfen hat. Nämlich, es fängt an mit dem Satoshi SM1 Mechanical Keyboard. Habe ich auch schon mal hier im Podcast ausführlich vorgestellt. Und wenn ich persönlich mal Lust habe auf ein mechanisches Keyboard, dann kommt das immer noch zum Einsatz. Das wird es einmal in der schwarzen Version geben, natürlich mit deutschem Tastaturlayout. Dann wird es eine Satoshi Deskmat geben, also ein überdimensionales großes Mauspad, würde ich sagen, wo man auch die Tastatur gut unterbringen kann. Habe ich selbst immer noch im Einsatz und sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Man kann es auch sehr gut pflegen. Also es ist wirklich sehr resistent und sehr pflegeleicht, gibt es auch einmal zu gewinnen. Dann gibt es einmal ein USB 4 NVMe SSD Pro Gehäuse. Sehr gut, habe ich auch schon mal vorgestellt. Sehr solide, ein sehr hochwertiges Gehäuse. Und dann gibt es einmal den Satoshi R1 faltbaren Tablet Stand. Sehr kompakt, sehr massiv für unterwegs. Und natürlich auch für den heimischen Schreibtisch geeignet. Diese vier Satoshi-Produkte gibt es einmal zu gewinnen. Und es wird einen Gewinner geben, weil das, würde ich sagen, ist so ein Desktop-Set. Ja, so ein Schreibtisch-Set, was man, denke ich, gut zur Erweiterung des heimischen Schreibtisch-Setups einsetzen kann. Das Codewort lautet Schreibtisch. Machen wir uns das mal ganz kompliziert und ganz schwer. Schreibtisch lautet das Codewort. Und es ist ganz leicht teilzunehmen. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de, aber alles weitere steht natürlich auch in den Shownotes. Alles steht in den Shownotes, außer natürlich das Codewort. Und das lautet Schreibtisch, habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt. Gut, wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Satoshi oder Satoshi, ich weiß es immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird, aber anyway, für die Bereitstellung der Gewinnspielpreise.
Jawohl.
die machen das sehr, sehr gut. Okay, dann sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Und wenn alles gut geht, Thomas, hören wir uns denn am nächsten Wochenende wieder, hoffe ich mal.
Ja, bis dahin, genau.
Jetzt sieht es gut aus, dass wir unsere Bilanz durchziehen können. Kein Ausfall an Sendungen für dieses Jahr. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich bin guter Dinge.
Endspurt.
Genau. Also, bis dann. Ne?
Bis dann.
Tschüss.